Das Thema gesunde Ernährung ist extrem komplex. Aber du musst kein Ernährungswissenschaftler sein, um dich gut zu verpflegen. Wir fassen in dieser Folge nochmal die wichtigsten Punkte zusammen, die in deinem Alltag als Ausdauersportler eine Rolle spielen. Und wenn du diese Tipps beachtest, dann machst du schon den Großteil richtig.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTPRABATT bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Schorsch, wir haben ja jetzt ungefähr in 8 oder 9 Folgen über Kohlenhydrate, Fette, Proteine, die Mikros und die Makros und alles, was da so mit zusammenhängt, gesprochen. Welches Lebensmittel kommt denn in Zukunft öfter auf deinen Speiseplan?
Wir haben schon mehr. Ich habe nämlich die anderen Folgen alle mal durchgeguckt. 165 war Protein und Protein war nicht das Erste, was wir gemacht haben. Das heißt, wir müssen 164 wahrscheinlich die Kohlenhydrate gemacht haben und das hier ist jetzt 176.
Aber ich habe genau nachgezählt und die Folgen, wo wir nicht über Ernährung gesprochen haben, schon exkludiert.
Sehr
also,
clever.
Du kannst dich auf mich verlassen.
Sehr, sehr clever. Doch. Alles klar. Ja, was bei mir in Zukunft mehr auf den Tisch kommt, das ist eine gute Frage. Da habe ich tatsächlich eigentlich jetzt noch nichts. Oder was heißt noch nichts? Vieles von dem, was wir besprochen haben, liegt da ja schon, weil wir das, was wir hier so besprechen, uns jetzt nicht in den letzten Wochen erlesen haben, sondern vieles schon sehr lange kennen und deswegen auch schon beachten. Was für mich jetzt eine Sache ist, die sich geändert hat durch diese Podcast-Folgen. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt für meine Ernährung was ändert oder ob es mir damit besser geht, ob das mich besser versorgt oder so. Aber was ich geändert habe, ist, ich habe morgens immer Haferflocken mit Joghurt gegessen. Und das mache ich nicht mehr.
Okay, ist das eine Verbesserung und warum?
Nein, ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung ist, aber wir haben ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel Milchprodukte Aufnahmen verändern kann. Wir haben ja darüber gesprochen, ganz viele Kombinationen. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann nichts mehr aufnehme, aber wenn ich eben Calcium, Magnesium aus den Haferflocken aufnehmen möchte, dann sollte ich halt gucken, dass ich nicht nebenher irgendwas esse, was diese Aufnahme hemmt. Mhm. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man dann gar nichts mehr davon aufnimmt und es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen irgendeinen Mangel gehabt hätte. Aber ich habe früher und werde das sicher auch in Zukunft öfter Kombination Haferflocken-Joghurt gegessen. Früher war es Haferflocken-Quark. Also einfach gesagt Haferflocken mit Milchprodukt. Und das habe ich jetzt wenigstens einmal am Tag aus meinem Ernährungsplan genommen. Das heißt, ich esse morgens diese Kombination nicht mehr und schau jetzt mal.
Mhm. Also eigentlich geht es ja quasi bei den Haferflocken um das Magnesium wahrscheinlich und das wird durch das Calcium aus den Milchprodukten möglicherweise so ein bisschen reduziert oder wird nicht so gut aufgenommen. Auf der anderen Seite sind aber auch in Lebensmitteln ja immer super viele verschiedene Dinge drin, die sich zum Teil ja dann auch gegenseitig ausschließen. Das heißt eigentlich, ja, kann man da irgendwie vieles falsch und nichts richtig machen, wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es in der Natur auch so angelegt ist, dass es immer viele Dinge in einem Lebensmittel gibt oder dass man das immer in Kombination isst und dadurch auch irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man genug davon aufnimmt,
was man
an Nährstoffen braucht.
Ich glaube, wenn man genau guckt, dann wird man auch in Haferflocken Calcium finden. Also
ja,
von daher,
hab's nachgeguckt.
Ja, von daher ist es nicht ganz 100%, also oder man kann es einfach nicht ganz umsetzen, dass wenn man Haferflocken isst, dass man darauf achtet, dass man nebenher kein Calcium nimmt, damit das Magnesium aufgenommen werden kann. Weil wenn da ihr selber Calcium drin ist, dann funktioniert es halt nicht. Und da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, der mir im Laufe dieser Recherche oder dieser Reihe auch öfter mal aufgefallen ist. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Aussagen, die, und da kommen wir dann, wir haben ja noch 2, 3 Folgen im Ärmel, die noch kommen werden. Und speziell bei der Folge zu den Nahrungsergänzungsmitteln ist das nochmal eine wichtige Sache. Es gibt wissenschaftliche Aussagen, dass wir über unsere Nahrung unseren vor allen Dingen Mikronährstoffbedarf gar nicht decken können. Und ich glaube, wenn das gefährlich, sehr gefährlich für uns Menschen wäre, dann würde es uns wahrscheinlich schon nicht mehr geben.
Ja, also genau, wenn vor allem, wenn man den Leuten glauben möchte, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchten, dann hat man natürlich allen möglichen Mangel und müsste sich eigentlich 50.000 Tabletten reinschmeißen. Dementsprechend, ja, ist es immer die Frage, wer hat jetzt irgendwelche Studien in Auftrag gegeben und so weiter. Aber dazu, zu Nahrungsergänzungsmitteln, wollen wir ja eh nochmal eine eigene Frage
machen. Ja, das ist gar nicht so das Ding, was ich sagen wollte damit, war, dass auch wenn es die Meinung gibt, dass wir über unsere Ernährung gar nicht allen Bedarf decken können und deswegen zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen müssten, bin ich der Meinung, dass wir Menschen insgesamt so, nicht ich und du, sondern auch alle vor uns, als Spezies quasi, dass wir,
Homo sapiens.
Dass wir mit einem Körper ausgestattet sind, der sehr wandlungsfähig oder sehr anpassungsfähig ist. Und natürlich heißt es jetzt nicht, wir brauchen kein Vitamin D oder sowas, darum soll es nicht gehen, aber in einem gewissen Maß kann der Körper mit vielleicht etwas, was man schon wissenschaftlich als Mangel bezeichnen würde, trotzdem irgendwie umgehen. Er schafft es immer oder er schafft es bemerkenswert oft, sich an Gegebenheiten anzupassen. Das sieht man ja auch, wenn man sich Strategien oder vielleicht auch Ernährungsmöglichkeiten anschaut. Es gibt immer, wenn man es global sieht, Menschen, die sich teilweise mehrheitlich oder fast oder nur ausschließlich pflanzlich ernähren. Es gibt Menschengruppen, die sich sehr stark fleischbasiert ernährt haben. Manche essen sehr viel Fisch. Manches Gemüse und Obst gab es in manchen Teilen der Erde gar nicht und trotzdem haben es die Menschen doch irgendwie geschafft oder der Körper hat es geschafft, das so zu nutzen, dass er überlebt hat. So.
Dann könnten wir ja jetzt eigentlich gleich diese Folge beenden und sagen, esst einfach weiter so, wie ihr es gemacht habt, wird schon gut gehen.
Ja, aber, und da kommen jetzt quasi dann auch unsere Tipps, der Punkt ist ja, wir wollen ja nicht nur überleben, also wir müssten ja auch keinen Sport so treiben, um zu überleben. Das ist dann die Frage, wie lange wollen wir überleben oder wollen wir gesünder bleiben? Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja Leistung bringen. Wir sind ja Sportler. Wir sind jetzt vielleicht nicht so, dass wir Weltmeister werden wollen, aber wir haben viel Geld für den nächsten Wettkampf ausgegeben, wollen da möglichst fit ankommen und gesund sein. Und dann ist es eben wichtig, doch das ein oder andere zu beachten.
Ja, das stimmt. Und sowieso ist es ja auch immer schön, wenn man gesund altert und möglichst mit 95 noch im Garten rumrackert, wie meine Oma. Also gut, ist natürlich nicht jedem gegeben und das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Aber wäre natürlich toll, wenn wir diese Gesundheit so lange wie möglich erhalten könnten. Und das mit einer guten, gesunden Ernährung.
Wir könnten ja auch quasi das Spiel ins Leben rufen oder die Wette eingehen, wer als erster oder als letzter oder wie auch immer den Altersrekord beim Ironman bricht. Also mit 85, ich weiß gar nicht, wo er gerade liegt, oder mit 90 noch einen Ironman machen. Das wäre dann natürlich so. Ich weiß nicht, ob das dann noch so sinnvoll ist. Vielleicht macht es ein halber auch oder eine olympische Distanz, aber der älteste Mensch zu werden, der jemals einen Triathlon gefinisht hat, das wäre doch was.
Ja, nur das ist dann wieder so anekdotische Evidenz. Nur weil Helmut Schmidt als Raucher so lange so gut gelebt hat, heißt nicht, dass Rauchen per se gut ist. Mhm. Und genau das würde man dann vielleicht von diesem ältesten Ironman auf den Rest der Menschheit übertragen.
Nein, so meine ich das ja gar nicht. Nur als Ziel fürs eigene Leben. Das muss ja gar nichts beweisen für die Menschheit, sondern nur für... ob wir lange und gesund leben wollen. Wenn man das Ziel hat, dann richtet man so vielleicht auch, man richtet ja, um deine Oma als Beispiel zu nehmen, die, by the way, in 2 Wochen 96 wird und dann nur noch 4 Jahre zum Dreistelligen hat, also Respekt, ganz groß, die hat ja ihr Leben auch an ihrem Garten ausgerichtet, weil da musste man halt irgendwann mal hin. Morgens, abends.
In bestimmten Lebensphasen, in bestimmten
vielleicht als sie...
Als sie vier Kinder groß zu ziehen hatte.
Aber sagen wir mal die letzten 20 Jahre. Ne? Da war, glaube ich, würde ich mal sagen, ihre Hauptbeschäftigung ihr Garten. Neben die Riesenmenge an Familienmitgliedern zum Kaffee zu begrüßen. Aber davon abgesehen, war das halt so wahrscheinlich ein großer Teil des Lebens und das hatte mit Bewegung, mit frischer Luft und so zu tun und das hat sicher geholfen. Deswegen dachte ich, man könnte ja im hohen Alter dann auch Triathlon. Aber wir schweifen auch ein bisschen ab. Wir wollten ja die Tipps oder zusammenfassen, was wir jetzt in die letzten 8 Folgen gemacht haben und da eben einige Tipps nochmal vielleicht ja, unterstreichen. Aus dem Gedächtnis hervorholen. Und natürlich fängt der erste Tipp mit den Kohlenhydraten an. Wie soll es auch anders sein? Denn die brauchen wir ja. Also in einem gewissen Maß auf jeden Fall. Manche mehr, manche weniger. Und wir zum Beispiel, also nicht Lotta und ich, sondern wir als Ausdauersportler, ganz gerne kurzkettige ums Training rum.
Ja, genau. Die Kurzkettigen sind die, die allgemein als ungesund gelten. Nennen wir mal hier die Gummibärchen, die Gels, die Riegel, die sehr viel Zucker enthalten und abgesehen davon relativ wenig anderes.
So, oder gar nichts anderes.
Ja, genau. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Kohlenhydrate oder wie viel Zucker Gummibärchen enthalten. Wahrscheinlich auch so 70% oder vielleicht sogar noch mehr. Bei
mehr.
Kohlenhydratpulvern ist es ja dann noch heftiger, also meistens 95% Zucker.
Ja. Und am schlimmsten ist es bei Zucker.
Ja, genau. Haushaltszucker. da wird natürlich so im Allgemeinen sehr stark vorgewarnt und es gibt auch Gründe dafür. Der normale Mensch braucht diesen Zucker auch nicht, weil er sich nicht so viel bewegt und nicht so viel Energie verbrennt. Aber wir, wenn wir jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon oder eben einen Triathlon machen und uns im Training auch dementsprechend mit entsprechenden Trainingseinheiten darauf vorbereiten, brauchen das, um lange genug durchzuhalten oder eben auch ja, möglichst viel Speed dann auf die Straße zu bringen, auf die Tartanbahn sozusagen zu bringen.
Ja. Und nicht nur da, sondern meistens halt auch schon viel früher, ne, wenn wir uns darauf vorbereiten, dass da eben dann auch Momente im Alltag oder in der Trainingswoche passieren oder es zu Momenten kommt, wo man diese ja, Kohlenhydrate besonders kurzkettig ganz schön gut gebrauchen kann. Das ist zum Beispiel, wenn man ein sehr intensives Intervalltraining macht und hinterher merkt, dass man gerade einfach auf der Stelle einschlafen könnte. Also nicht direkt, wenn man aufhört, aber bei mir ist es dann manchmal so, dass wenn ich dann halt heimkomme und duschen war, dann schlägt manchmal schon zu, dass ich vielleicht nicht so viel Kohlenhydrate hatte, wie ich gebraucht hätte. Oder wenn ich das vermeiden möchte, dann sollte ich die halt vorher nehmen. So. Und dann hat man halt schon so ein paar Momente, wo wir auch ein bisschen erarbeitet haben in der Folge gemeinsam, dass genau in diesen Zeitfenstern vorher, hinterher und manchmal auch zwischendrin, nebenher, diese kurzkettigen Kohlenhydrate halt extrem Sinn machen, weil sie uns schnell die Energie zurückgeben, die wir fürs Training brauchen oder die wir beim Training verbraucht haben.
Ja, und weil dann eben auch die Regeneration beschleunigt wird.
Ja.
Also einerseits brauchen wir die Energie natürlich vor dem Training, damit wir sie im Training verwerten können.
Ja.
Und hinterher, um die Glykogenspeicher wieder zu füllen und dann so schnell wie möglich auch wieder einsatzbereit zu sein.
Ja.
Und der normale Mensch, der sich halt maximal 5 Stunden pro Woche irgendwie mäßig, moderat bewegt, der braucht das nicht. Aber wenn du halt deine 8 bis 15 oder noch mehr Stunden Triathlon-Training machst, dann sind schnelle Carbs, also dann kommst du ohne schnelle Carbs wahrscheinlich irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr geht, also was die Leistungssteigerung angeht, oder weil du einfach merkst, du fährst gegen eine Wand, du kannst einfach gar nicht so viel geben, wie du solltest, und du bist einfach auch K.O. Nach anderthalb Stunden ziehst dir den Stecker bei deinem Long Run, und ja, um eben sich entsprechend auf einen Marathon vorzubereiten, muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen länger laufen. Deshalb sind da eben die schnellen Carbs schon notwendig.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist die eine Seite der Medaille.
Ja, genau. Die andere Seite
ist, dass natürlich auch die komplexen Kohlenhydrate, die sogenannten Slow Carbs, also wie wir wissen, alles, was mit Ballaststoffen versehen ist, alles, was Vollkorn enthält, also alles, was in Obst und Gemüse oder Vollkorngetreide drin ist, trotzdem wichtig ist, weil wenn wir eben nur Gels und Haribo und so weiter in uns reinfressen, dann bekommen wir an anderer Stelle Probleme, möglicherweise Krankheiten und ja, nehmen wahrscheinlich auch stark zu. Und gerade diese Vollkornprodukte oder alles, was mit Ballaststoffen versehen ist, sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel möglichst stabil gehalten wird, dass wir eben insgesamt relativ lange satt bleiben. Also wenn man halt jetzt zum Beispiel nur Gummibärchen isst, ich kriege dann nach 3 Stunden schon wieder Hunger oder nach 2. Aber wenn ich halt Brot esse oder meinetwegen Vollkornnudeln, Reis, Kartoffeln, solche Dinge, dann bleibe ich davon meistens länger satt. So, und dementsprechend enthalten natürlich auch alle Dinge, die Ballaststoffe enthalten oder Vollkorn sind, noch viele weitere Nährstoffe über die Kohlenhydrate hinaus, die wir auch noch brauchen und auf die wir dann später noch zu sprechen kommen.
So, ja, genau. Das, das ist ja der Punkt, wo man, wo wir einfach ganz oft auch gesagt haben, in vielen Folgen, wo es um Mikronährstoffe ging, dass die Vollkornprodukte eben da das eine oder andere zusätzlich liefern. Das heißt, da schlägt man quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Und dazu kommt manchmal auch noch, wenn man jetzt zum Beispiel beim Bäcker, man kauft ein Vollkornbrot. Wenn man jetzt ein Vollkornbrot zum Beispiel mit Kürbiskernen kauft oder mit Sonnenblumenkernen, dann hat man da eben auch noch gute Fette drin. Das heißt, da hätte man dann sogar noch eine Kombination. Und es ist ehrlich gesagt auch, klar, über Geschmack lässt sich immer streiten, aber es ist auch nicht so schwer, zum Beispiel zu den Vollkornprodukten zu greifen, weil gerade bei Nudeln liegen die Vollkornnudeln meistens neben den normalen Nudeln. So, da kann man einfach mal sich vergreifen und die dunklere nehmen und dann hat man direkt Vollkorn und ja, ist dann halt nicht den ganzen Tag diese kurzkettigen Kohlenhydrate, die eben unter normalen Umständen auch nicht so zu empfehlen sind. So.
Ja, dann wird man meistens nicht so langfristig satt und wie gesagt, es kann eben auch gewisse Stoffwechselstörungen, Stichwort Insulinresistenz und so weiter begünstigen. Muss
ja
nicht sein.
Ja, ja. Ein Stichwort ist schon gefallen, Lotta hat das schon genannt, nämlich die Regeneration. Da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Was die Regeneration angeht, hat sich ja mittlerweile hoffentlich rumgesprochen, dass man nach einem Training nicht nur Kohlenhydrate nimmt, sondern vielleicht auch ein paar Proteine. Und deswegen ist der Tipp Nummer 2 für deine Ernährung, dass Proteine immer mit auf dem Teller landen sollten. Möglichst ja, und sollten sie auch vorher schon auf dem Einkaufszettel stehen.
Ja, und am besten Protein tatsächlich bei jeder Mahlzeit, morgens, mittags, abends und beim Snack. Denn so können wir sicherstellen, dass wir auch unsere ungefähr 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen.
Ja.
Wer das eben nicht bei jeder Mahlzeit macht, der schafft das wahrscheinlich nicht. Und man muss natürlich auch ein bisschen gucken, variieren. Es gibt so viele verschiedene Proteinquellen, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, selbst in Nüssen ist auch viel Protein drin. Und wenn man das Ganze kombiniert, dann verbessert sich eigentlich auch die Aufnahme des Proteins. Aber man muss es eben machen. So, wenn man sagt, nö, Eier mag ich nicht, Fisch mag ich nicht, Fleisch mag ich nicht, da sind natürlich auch Proteine drin, dann muss man kreativ werden.
Ja, und dann kommt man eben wieder zu dem Quark oder dem Joghurt, den ich ja immer mit meinen Haferflocken esse, aus dem Grund, Quark hat da wesentlich mehr Protein als Joghurt, aber trotzdem. Und dann kann man auch darauf ausweichen, auf jeden Fall sollte man, in welche Form man auch immer möchte, das mit dem Essen haben. Und sollte Ja, da vielleicht dann auf jeden Fall schauen, dass man es vielleicht nach dem Training macht. Lotta hat die beste Empfehlung gegeben. Eigentlich bei jedem Essen sollte ein kleiner Anteil Protein dabei sein. Da kann man gerne, wenn man Bodybuilder-Freunde hat, kann man bei denen mal gucken. Die essen nur Protein, das muss man nicht machen, aber die haben immer gute Ideen.
Die essen
Ideen.
Immer Hühnchen mit Brokkoli, oder?
Und Reis. ja, Hühnchen, Brokkoli und Reis und manchmal Reis, Brokkoli und Hühnchen. Aber,
oder Süßkartoffeln.
Ja,
das ist noch eine Variation.
Süßkartoffeln, Brokkoli und Hühnchen. Ja. Oder ganz, ganz ausgefallen, nur für Feiertage, Eier. Da kann man schon ein bisschen mehr variieren als das. Man muss halt einfach ein bisschen gucken. Je öfter man, glaube ich, einkaufen geht und mal schaut, was in Lebensmitteln drin ist, umso eher weiß man es dann auch und ja, kann sich da gut orientieren. Es ist besonders deswegen wichtig, dieses Protein nicht über den Tellerrand fallen zu lassen und zu vergessen, weil, wir haben es ja angesprochen, es ist einfach wichtig für die Regeneration in unseren Körperstrukturen werden Proteine, also Aminosäuren, einfach sehr stark benötigt, um Knorpel zu bauen, um Muskel zu bauen. Auch in Bändern und Sehnen ist es wichtig. Wenn wir davon nichts haben, dann kann unser Körper da auch keine Schäden, in Anführungsstrichen, also nicht, dass wir einen Bänderriss haben oder so, aber wenn wir halt laufen gehen oder wenn wir Sport machen, das belastet unsere körperliche und unseren Bewegungsapparat. Und da geht halt schon auch mal was kaputt, was dann einfach repariert werden muss. Man hat ja vielleicht auch schon mal gehört, dass der menschliche Körper sich immer wieder erneuert. Also alte Zellen sterben ab und neue werden gebildet. Dafür ist es halt auch wichtig. Und wenn wir dann halt zu wenig Protein essen, dann sieht es einfach schlecht aus an dieser Front. Und dann kann es halt auch vielleicht mal eher zu einer schwerwiegenden Verletzung kommen, wenn man da nicht gut aufgestellt ist. Und der andere Punkt ist halt dann auch das Immunsystem. Ich glaube, das haben wir auch zu Genüge besprochen. Da ist Protein, sind Aminosäuren auch essentiell. Vor allen Dingen gibt es eben auch Aminosäuren, die wirklich deswegen essentiell sind oder so genannt werden. Ich habe da vielleicht auch gerade den Begriff an einer falschen Stelle benutzt, weil der Körper diese Aminosäuren gar nicht herstellen kann. Wir müssen die aufnehmen, sonst haben wir die nicht. Ganz einfach. Und deswegen, ja, Punkt 2, auch mal Protein essen. Jeden Tag, in jeder Mahlzeit, so wie Lotta das gesagt hat.
Ja, ganz genau. Und wer jetzt noch nicht alles verstanden hat, einfach nochmal zurückspulen zu der Folge mit dem Protein. Da haben wir es wirklich ausführlich aufgedröselt.
Richtig, richtig.
Wovon wir übrigens eigentlich genug haben in unserem Körper, sind Fette. Denn mit diesen Energiereserven können wir wirklich eine Menge anstellen und extrem, extrem lange leben, ohne irgendwas anderes zu essen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem regelmäßig Fette zuführen sollten. Und in der letzten Zeit, oder sag ich mal vielleicht in den 80er, 90er Jahren, wer da aufgewachsen ist oder da schon gelebt hat, soll es ja geben, der hat vielleicht mitbekommen, dass Fette ja ach so böse sind und man lieber Margarine als Butter nehmen soll und so weiter. Ja, das ist alles inzwischen wirklich überholt. Also streicht das aus eurem Hirn, schreibt drüber, Fette sind wichtig, ob gesättigt oder ungesättigt. Sie sind hilfreich, wir brauchen sie in unserem Körper. Und natürlich ganz besonders wichtig sind diese sogenannten Omega-3 und Omega-6 Fette oder Fettsäuren. Wobei wir hier ein bisschen mehr die Betonung auf dem Omega-3-Fett liegen haben. Und das wären dann zum Beispiel Walnüsse, Fisch oder auch Avocado, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, ja.
Genau. Also wir hatten in dieser Folge auf jeden Fall ganz genau die Fette genannt, wo du nichts falsch machen kannst. Dementsprechend hör dir auch das gerne nochmal an. Warum brauchen wir das? Hier bei den Fetten geht es natürlich vor allem um die Energielieferung, dass wir eben vor allem für unsere langsamen Einheiten genug Energie haben. Aber sie erfüllen natürlich auch viele andere Funktionen, auch im Immunsystem zum Beispiel, oder können dafür sorgen, dass das richtige Verhältnis aus Entzündungen und Entzündungshemmung in unserem Körper entsteht. Das waren ja so die Stichpunkte beim Thema Omega-3 und Omega-6. Also die Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmend, die Omega-6 sind entzündungsfördernd. Was aber nicht heißt, dass das eine schlecht und das andere nicht so schlecht und das andere gut ist. Es gibt kein nur, nicht nur schwarz und weiß, sondern beides ist notwendig und wir brauchen die richtige Balance.
Ja, so. Genau. Spielt auch, um das noch zu ergänzen, einfach eine Rolle im Hormonhaushalt, der dann ganz viele andere Aufgaben hat. Also da geht es ja über die Hormonproduktion für Schlaf und Wachrhythmus oder was dann den Fettstoffwechsel angeht, auch den Fettabbau, die Energieversorgung. Da ist einfach über den Hormonhaushalt viel gesteuert. Und wenn der, also es sind jetzt nicht nur Fette, die da drauf einwirken oder die dafür wichtig sind, aber wenn da eben was fehlt oder wenn man da irgendwie ein Ungleichgewicht hat, dann wirkt sich das eben darüber aus. Und deswegen sind eben die in Anführungsstrichen guten Fette, die gesunden Fette wichtig. Also da geht es jetzt auch nicht darum, Unmengen davon zu essen. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt alle den ganzen Tag nur Fett essen und nichts anderes mehr. Ich meine, da gibt es ja auch Ernährungsphilosophien, die das bedienen. Das kann man ja auch machen. Wir haben das ja vor Jahren auch schon mal probiert, haben uns ketogen und low carb ernährt. Das ist einfach nur mal eine ganz andere Thematik, auf die wir hier nicht eingehen, oder an dieser Stelle jedenfalls nicht. Und deswegen ist halt einfach zu beachten, dass man diese Angst vor Fetten einfach weglässt. Lotta hat es schon richtig gesagt. So in den 50er, 60er Jahren war das gar nicht so. Also da gab es dieses Fett ist schlecht nicht. Da gibt es doch Kochbücher aus dieser Zeit. Lecker frittieren und so Sachen.
Also, ja, wobei frittieren ist dann nee, schon wieder mit Transfett.
Lass mich ausreden. Ja. Wir haben es einfach im Studium mal gefunden. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber wir haben beide Geschichte studiert und irgendwie hatten wir... Irgendjemand hat so ein altes Kochbuch mit, oder ich weiß nicht mehr, wo wir es gefunden haben, aber da gab es kein Rezept, wo nicht extrem viel Fett drin war. Man hat es auch gebraten und also eigentlich hat man alles nur noch in Fett gemacht. So. Und Lotta hat das jetzt schon gesagt, das ist natürlich auch nicht gut, denn es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt keine schlechten Fette außer Transfett. So, einfach, mehrfach, gesättigt, ungesättigt, das ist erstmal alles okay, da haben viele ihre Aufgabe. Wo es problematisch wird, ist, wenn diese Fette einfach extrem erhitzt werden. Also wenn frittiert wird, auch wenn gebacken wird, also so Croissant-Geschichten, Chips und ja.
Eigentlich alle Fertiggerichte, Kekse und Kuchen aus dem Supermarkt, nicht irgendwie selbst gebacken oder ja, bei einer vernünftigen Konditorei oder so. Ja.
Ja, aber es gibt nochmal einen Unterschied, ob du jetzt einen Kuchen aus dem Supermarkt hast mit ein bisschen Fett oder ob du halt Croissant hast oder keine Ahnung, irgendwas, wo eigentlich nur Blätterteig mit Butter drin ist. So, und es ist jetzt hier auch nicht so, dass man das um Gottes Willen nie essen darf. Wenn es am Wochenende mal wieder nach Paris geht und da gibt es den Kaffee am Champs-Élysées und man möchte ein gutes französisches Croissant dazu essen, dann sollte man das tun. Und man fährt ja nicht nur wegen dem Kaffee dahin, aber man sollte halt
man jetzt fährt nicht wahrscheinlich wegen dem Rotwein, der auch aus anderen Gründen problematisch ist. Aber ja.
Ja, aber weil also das sind jetzt auch keine Sachen. Gerade wir als Sportler, wir bewegen uns so viel, wir tun so viel Gutes auch für unseren Körper. Da ist das völlig in Ordnung. Und das ist auch nochmal so eine Fettgeschichte. Denn wenn wir harte Trainingstage haben und wenn wir, sagen wir mal, jetzt 5, 6, 7.000 Kalorien verbrennen, dann müssen wir die auch irgendwie wieder reinessen. Und jeder ist da unterschiedlich, manche können das, aber sagen wir mal, bei 7.000 Kalorien, ich könnte jetzt keine 3 Pizzen am Tag essen oder 4 oder 5. Und wenn man sich anguckt, dass so eine Pizza, früher dachte ich immer, oh Gott, die hat 800 Kalorien, aber wenn man jetzt 7.000 am Tag gegessen hat, und eine Pizza hat 800 Kalorien, ja, dann muss ich halt 8 Pizzen essen, um das reinzukriegen. Das kann kein Mensch. Und da ist dann manchmal der Griff zu, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall den guten Fetten schon gar nicht so schlecht. Also, dass man da vielleicht dann irgendwo noch Avocado aufs Brot macht oder dass man vielleicht auch einen guten Käse mal isst, weil einfach die Kaloriendichte da sehr viel höher ist und man da darüber auch noch mal ein bisschen Energie in den Körper bringen kann. Man kann dann natürlich auch einfach mal irgendwie 2 Handvoll Chips essen oder so, weil da steckt ja dann auch wieder ein bisschen was drin. Nur eben bei den Transfetten sollte man ein bisschen mehr aufpassen.
Ja, genau. Ich wollte nur noch mal ganz kurz korrigieren, weil ich vorhin die Avocado genannt habe. Die ist natürlich nicht mehrfach ungesättigt, also kein Omega 3 oder 6, sondern nur einfach ungesättigt, ist aber trotzdem sehr, sehr gut. Genauso wie Olivenöl oder Hühnereier. Insgesamt alles das, lieber das als Chips und Croissant und Fertigkekse. Aber wie gesagt, ab und zu übertritt jeder mal diese Regeln und dann wird er nicht gleich vom Schlag getroffen.
Ja, ich hab nach dem Ironman in Duisburg auch mal ordentliche Pommes. Ich habe die letzte Portion Pommes bekommen, die es im Stadion da beim MSV an der Bude gab. Das Mädel wird nicht zuhören, weil die hasst jetzt alle Triathleten, aber die hatte so überhaupt gar keine Lust auf die Arbeit, weil sonntags wollte die nicht und die war sehr schlecht gelaunt. Aber sie hat sie mir trotzdem verkauft, die Pommes, und es waren halt so richtig gute Ruhrpommes. Das darf man dann schon auch mal machen, nach einer Mitteldistanz. So. Und Lotta hat Ei gerade angesprochen, das ist sowieso immer so das super Ding, weil da sind ja auch gute Aminosäuren drin und gute Fette. Also einfach Ei essen.
Korrekt.
Genau. Ja. Und wir sind jetzt
Fliegen mit einer Klappe.
Genau. Und wir sind jetzt bei Punkt 4, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir sind bei Punkt 4 und den hat Lotta auch schon angesprochen. Fahrt nicht für den Rotwein nach Paris. Dann lieber fürs Croissant. Denn Alkohol ist nun mal ein Zellgift.
Ja, das ist leider so. Natürlich müssen wir auch was trinken, auch wenn in der Regel in Flüssigkeiten weniger Kalorien drin sind.
Also manchmal
Tee
gar keine.
Oder Wasser oder Kaffee sind keine Kalorien. Damit können wir eben unseren Energiebedarf nicht decken. Aber in Alkohol sind 7 Kalorien pro Gramm, sorry.
7 Kalorien
also
pro Gramm,
zum Vergleich, in Protein und Kohlenhydraten sind nur 4 Kalorien, im Fett sind 9 Kalorien. Mhm. Also Alkohol bringt ganz schön viel auf die Waage, im negativen Sinne. Aber es schadet an ganz vielen Stellen, nämlich dadurch, dass es eben als Gift bevorzugt von der Leber behandelt wird und dann alle anderen Nährstoffe erstmal warten müssen. Das heißt, wenn wir Alkohol trinken und währenddessen was essen, dann wird erst das Gift abgebaut und dann irgendwann vielleicht die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt. Wäre nicht so praktisch, wenn wir also nach dem Wettkampf dieses berühmte Feierabendbier oder eben überhaupt das Bierchen trinken. Ja. Dadurch leidet natürlich unsere Regeneration, weil wir dann eben die Proteine und die Kohlenhydrate erst später zugeführt bekommen. Außerdem kann auch unser Schlaf drunter leiden. Unser Cortisolspiegel steigt, dadurch wird die Testosteronausschüttung reduziert und das wiederum kann dann das Muskelwachstum beeinträchtigen. Also lauter triftige Gründe, überhaupt gar keinen Tropfen Alkohol zu trinken. Auch das sprichwörtliche Glas Rotwein, was man früher ja jeden Tag am besten trinken sollte, was ja ach so gesund war.
Ja.
Da wissen wir inzwischen, dass die Studien eben nicht so korrekt durchgeführt wurden. Das haben wir auch alles in der Folge zum Alkohol besprochen. Also gerne da nochmal reinhören. Ich glaube, wir müssen es nicht weiter ausführen.
Nee, müssen wir nicht. Ist natürlich auch so, wenn man dann mal Freunde zu Besuch hat oder man fährt halt dann doch mal nach Paris und hat jetzt morgens den Kaffee schon getrunken, dann kann man abends auch zum Baguette ein Rotweinglas. Aber man sollte halt wissen, was man da tut. Also es ist nicht förderlich für die Regeneration, es ist nicht gesund, aber darüber hinaus kann das ja jeder dann selber entscheiden. Wenn er in der Off-Season ist, dann kann er ja auch den ganzen Alkohol nachtrinken, den man den Rest des Jahres nicht getrunken hat. Party machen und umfallen, wie er möchte. Ihr wisst Bescheid. Das ist das Wichtige. Dann, und das ist vielleicht, das ist abgesehen von allen anderen Tipps der wichtigste Tipp. Also die sind alle wichtig. Aber Nummer 6, ich komme durcheinander. Der nächste Tipp ist vielfältig und möglichst unverarbeitet essen. Das ist eigentlich so eine Leitlinie, die einen an jeder Ecke und an jedem Ende gut voranbringt, was die eigene Ernährung angeht.
Mhm. Ja, also wir hatten ja zu Beginn schon angesprochen, dass es kompliziert sein kann und dass manche Lebensmittel sich gegenseitig ausschließen oder manche Nährstoffe wenn man sie gemeinsam aufnimmt, dann vielleicht doch nicht so gut im Körper landen, da wo sie hingehören. Aber wenn du so die Dinge so nimmst aus der Natur, wie sie kommen, deine Paprika, dein Apfel, deine Banane und dein Chicorée, Sellerie, was auch immer, dann ist daran wahrscheinlich kannst du damit eigentlich nicht viel verkehrt machen. Wenn du aber immer nur im Supermarkt nach den Fertiggerichten greifst, dann läufst du auf jeden Fall Gefahr, dass du in eine Mangelernährung reingerätst.
Ja.
Und wenn wir die Nährstoffe aus, sagen wir mal, allen möglichen bunten Gemüse- und Obstsorten aufnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir wirklich alle Nährstoffe damit abdecken können. Und wenn wir dann eben auch noch darauf achten, wie sie zubereitet werden, dass wir das Vitamin C nicht zerkochen, sodass da halt nichts mehr drin ist. Oder ja, halt alles irgendwie frittieren. wenn wir das nicht tun, dann bleibt so viel wie möglich bei uns auch hängen und dann kann unser Körper damit was anfangen.
Ja, Dämpfen ist da gut. Das hält am meisten Nährstoffe, zum Beispiel im Gemüse.
Du meinst dünsten, oder?
Was habe ich denn gesagt?
Dämpfen.
Dämpfen, dünsten. Also mit Wasserdampf kochen. Also
ja,
so das
sehr, sehr schonend garen. Ohne
garen. Ja,
ohne
das dritte
extreme
Wort.
Hitze.
Das dritte Wort, ja. Genau, das ist ja am schonendsten, wenn man es warm machen möchte. Man kann natürlich auch vieles irgendwie kalt essen, gerade Gemüse. Lotte hat da fast schon immer mehr. Aber aktuell sind es zum Beispiel Karotten oder immer ein bisschen Paprika. Was nicht als vielfältig ausgewogene Ernährung gilt, ist die Pizza mit Paprika obendrauf. Weil auch wenn es auf der Verpackung immer schön aussieht, meistens ist in diesen Paprika nicht mehr so viel drin. Und sagen wir mal ehrlich, so viel Paprika liegt auf der Pizza auch nicht drauf. Ich habe es früher selber gemacht, ich weiß, wovon ich rede. Das ist nicht das, was wir meinen. So. Wenn man eine Pizza macht und dann eine Paprika dazu schält und die vorher knabbert, bevor die Pizza dann fertig ist, dann sieht es schon wieder anders aus. Aber ich glaube, ihr versteht, was gemeint ist. Der Punkt ist einfach, wir haben so viele Nährstoffe, die doch irgendwo wichtig sind für uns, Makro, Mikro. Da ist es einfach gut, wenn wir unterschiedliche Quellen haben, wenn wir die auch ein bisschen variieren. Da ist tatsächlich, also was wir auch nicht immer schaffen, der Idealfall aber schon vielleicht wäre, dass man jede Woche auf dem Markt einkaufen geht, und für jeden, der das noch nie gemacht hat, meistens sind die Lebensmittel auf dem Wochenmarkt gar nicht teurer als im Supermarkt oder wenn nur ein bisschen, aber man kann mit den Leuten meistens auch sprechen, die sie geerntet haben, was ja auch ein Vorteil ist. Im Idealfall kauft man jede Woche da das, was gerade im Angebot ist, also nicht bei Händlern, die irgendwie Bananen kaufen, sondern von den Bauern, die eben das verkaufen, was gerade angebaut wird oder was geerntet wurde.
Was quasi regional und saisonal.
Genau, richtig, das ist genau darauf,
was
ich hinaus.
Was Saison hat und aus der Region kommt.
Mhm. Was Saison hat, weil wenn man immer nur das isst, was Saison hat, dann ist man eigentlich immer dazu gezwungen, auch mal zu wechseln. Also dann isst man auch immer wieder andere Dinge, weil eben im Laufe des Jahres nicht immer dasselbe geerntet wird und dasselbe verfügbar ist.
Was? Ich dachte, ich kann jeden Tag Erdbeeren essen.
Ja, das kann man natürlich. Ja, nein, aber das ist halt tatsächlich so. Man hat sich auch so sehr daran gewöhnt, dass es so vieles immer gibt. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt vor kurzem von einem der großen Discounter Werbung gehört von den Erdbeeren für nur 99 Cent. Und also die Erdbeeren im Januar will ich meistens schon nicht essen, wenn sie einen angemessenen Preis haben. Wenn sie dann auch noch verschleudert werden, ist es wahrscheinlich nur in der Hülle so aussehend, als wäre es eine Erdbeere, aber es ist irgendwas, was anders
Ganz
schmeckt.
Ganz ehrlich, so. Ich will die Erdbeeren aus dem Discounter noch nicht mal essen, wenn sie Saison haben. Weil, oder ganz viele Dinge, auch Tomaten, finde ich, schmecken einfach nach Wasser. Das ist natürlich Geschmackssache, hängt auch davon ab, was man gewohnt ist. Ich bin ein bisschen verwöhnt durch meine Familie. Meine Mutter hat immer ganz viele Sachen selbst angebaut im Garten. Und wie gesagt, mein Mikrobiom ist deswegen wunderbar gediehen. Aber da kann natürlich jeder auch selber dann schauen, möchte ich gerne Geld für Bio-Lebensmittel ausgeben oder nicht? Kann ich mir das überhaupt leisten? Oder was sind da meine Prinzipien? Das ist jedem selbst überlassen.
Ja,
man
ja.
kann aber auch trotzdem gute und günstige Lebensmittel kaufen und da eine große Variation reinbringen. Also man muss nicht immer nur die Erbsen mit Möhrchen aus der Konserve essen, weil die halt nach nichts schmecken. oder einen nicht so herausfordern, sondern man kann auch mal versuchen, irgendwie mal einen Brokkoli zu machen oder einen Kohlrabi oder diese ganzen anderen Kohlsorten, die super viel Vitamin C enthalten, aber halt einfach nicht so die Lobby haben wie eine Ananas.
Die bekannte Kohlrabi-Lobby.
Naja, ist doch so, oder?
Ja. Aber ich glaube, das ist regional auch anders. Es gibt ja schon Regionen in Deutschland, wo zum Beispiel Grünkohl ein klassisches Gemüse ist, wo es einfach auch Grünkohlzeit gibt. Und da ist aber auf der anderen Seite, das hast du schon richtig, die Frage, wie man aufgewachsen ist. Also mein Geschmack ist völlig anders als der von Lotta, weil ich einfach auch, also nicht, dass bei uns kein Gemüse gegeben hätte oder sowas, aber ich glaube, ich habe aus eigenem Antrieb oder vielleicht auch weil mehr verfügbar mehr Süßigkeiten gegessen oder mehr Lebensmittel, die halt einen sehr intensiven Geschmack hatten. Und muss man sich auch ganz klar machen, ne? Die Lebensmittelindustrie möchte ja ihre Produkte schon verkaufen und deswegen macht man die Produkte natürlich auch irgendwie leckerer oder besser. Das ist ja wie Sounddesigner beim Staubsaugerhersteller, der dann sich den Sound anguckt und sich überlegt, hört sich der Staubsauger jetzt so an, wie der Kunde den haben möchte, damit er findet, dass das ein guter Staubsauger ist.
Ja, oder der Motor vom E-Auto.
Überhaupt vom
muss
Auto.
Muss ja auch
überhaupt
ein Geräusch machen.
Ja, besonders bei hochmotorigen Autos muss das Geräusch vom Auto ja auch zu der Erwartung des Käufers passen. So. Aber da ist ja dann klar, dass Lebensmittel oftmals halt irgendwie so designt werden, dass sie unsere Geschmacksnerven mehr ansprechen. Und wir hatten keinen Garten und ich bin jetzt auch nicht in einem Elternhaus groß geworden, wo man da besonders Wert drauf gelegt hätte. Und deswegen gab es bei uns halt nie Gemüse aus dem Garten. So ganz einfach. Und dann entwickelt man natürlich auch andere Geschmäcker. Und dann ist es vielleicht auch nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, ach, ich esse jetzt halt anstatt Brokkoli mal Grünkohl. Weil ich mag weder Brokkoli sehr gerne noch mag ich Grünkohl. So, da ist es natürlich dann immer ein anderer Punkt. Aber man kann seinen Geschmack auch ein bisschen verändern oder man kann anpassen, man kann auch Sachen leckerer zubereiten. Wichtig ist, dass man eben eher vielfältig und möglichst unverarbeitet isst. So, das ist einfach so das klassische Ding. Wenn man immer nur die Tiefkühl-Lasagne isst und die Tiefkühlpizza mit Paprika drauf, dann geht es auf die Dauer nicht gut. So, das war jetzt übrigens Tipp Nummer 5. Ich habe extra nochmal nachgerechnet und wir kommen...
Durchnummeriert.
Ja, durchnummeriert, genau. Das ist auch immer vorher sehr clever. Wir kommen damit zu Tipp Nummer 6. Und das ist mit der wichtigste Tipp, außer den anderen Tipps, die es hier gibt. und zwar,
ich glaube, das sagst du jetzt bei jedem Mal.
Ja, das ist halt einfach auch so. Man muss oder man darf bei dem ganzen Thema auch die eigene Lebenssituation im Blick behalten. Also da können wir gerade nochmal zurückspringen zu den Kohlenhydraten. Ich werde anders Kohlenhydrate essen, wenn Off-Season ist und ich halt nur eine halbe Stunde Sport am Tag mache, als wenn ich 2 Wochen vor meinem Ironman in Hamburg stehe. Und deswegen, da fängt ja schon dieses Anpassen an. Also da sehe ich, was habe ich gerade für einen Bedarf? Nicht nur was die Menge der Kalorien angeht, sondern eben, und da sind wir heute eher dran, was die Mikronährstoffe auch angeht.
Ja, super, super wichtig und cooles Beispiel, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte bei Lebenssituationen eigentlich eher an Dinge wie Alter, Geschlecht oder Ernährungsform, nur mal so als Beispiel. Also als Frau solltest du wissen, gut, ich spende jeden Monat unfreiwillig Blut, ich brauche ein bisschen mehr Eisen. Also gucke ich, welche Lebensmittel enthalten viel Eisen und esse die bevorzugt. Mhm. Wenn ich Vegetarier oder Veganer bin, dann gucke ich, wo kriege ich mein Protein her, das eben nicht aus Eiern, Fisch und Fleisch stammt und wie kann ich Vitamin B12 zu mir nehmen? Möglicherweise muss ich dann sogar auch Tabletten schlucken. Ja. Ältere Menschen haben ein Problem mit der Vitamin D-Aufnahme über das Licht, über die Sonne. Das kann einfach daran liegen, dass die Haut dann nicht mehr dazu in der Lage ist und dementsprechend sollte man da auch vielleicht ab 50, 55 mal drauf gucken, ob man wirklich den passenden Vitamin-D-Spiegel hat. Bei viel Stress, hatten wir letzte Woche gesagt, ist Magnesium besonders wichtig. Dann gibt es natürlich auch noch so Sonderfälle wie bestimmte Krankheiten. Also wenn du eine Glutenunverträglichkeit hast, dann kannst du bestimmte Eiweiße nicht essen. Ja. Wenn du keine Laktose verträgst, dann musst du auch bei den Milchprodukten Abstriche machen. Und dann eben auf einer anderen Ebene oder an anderer Stelle gucken, wie du die Dinge, die in diesen Milchprodukten drin sind, ja vielleicht doch zu dir nehmen kannst. Ähnliches, was auch ganz viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, wenn man Medikamente nimmt und zu Medikamenten zählt zum Beispiel auch die Antibabypille, kann es sein, dass man bestimmte Lebensmittel nicht gut verwerten kann. Auch das war, glaube ich, beim Fall Magnesium, hatten wir das genannt. Und da muss man sich überlegen, okay, möchte ich jetzt die hormonelle Verhütung absetzen oder sollte ich dann vielleicht lieber diesen Stoff supplementieren, der mir da fehlt? Oder habe ich überhaupt einen Mangel? Das kann man natürlich auch erstmal überprüfen, bevor man da einfach auf gut Glück irgendwas einschmeißt.
Ja, ja.
Dann noch der Fall, der dich betrifft, Schorsch, wenn man keinen Fisch mag, sind auch Alternativen wie vielleicht Fischölkapseln oder Algen oder sowas anderes eine Überlegung wert.
Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und da muss man halt dann einfach sehen, hat man irgendwo eine Problematik? Will man die irgendwie lösen oder verzichtet man erstmal drauf, weil es einfach nicht so den Bedarf gerade gibt. Aber da muss jeder wirklich die eigene Situation einschätzen, muss gucken, wo steht da, was ist wichtig, was braucht er und was sollte, kann, muss, darf er eben auch zu sich nehmen. Das bringt uns eigentlich dann, kann ich gerade gleich mit reinnehmen, zu Punkt 7. In diesem Ganzen, wenn man sich die eigene Situation anschaut, ist eben auch wichtig zu gucken, und haben wir ja genug Beispiele genannt, wie sieht es aus mit einem möglichen Mangel bei mir? Gibt es irgendwas, was darauf hindeutet? Verliere ich Unmengen Haare? Das muss bei Männern nicht unbedingt bedeuten, dass sie jetzt die Glatze kriegen. Das kann auch eine Mangelerscheinung sein. Verliere ich meine Fingernägel? Könnte das genauso sein? Also ist jetzt übertrieben gesagt, niemand verliert die Fingernägel. Aber da merkt man dann schon, ob ein Mangel besteht, wenn Fingernägel eher brüchig werden. Wir haben einige Beispiele auch in den Folgen genannt, dass man einfach schaut, bin ich einfach ständig todmüde, obwohl ich viel schlafe. Das kann auch darauf hindeuten. Und dann ist eben ein Punkt erreicht, wo man nicht mehr sagen kann, schau selber, schmeiß am besten alles in dich rein, was du irgendwo in der Drogerie quasi in der Gesundheitsabteilung an Pillen bekommst. Wir standen da letzte Woche und dachten, das ist aber hochdosiert, ist schön, dass auch gleich draufsteht auf der Packung, weil das ist echt hochdosiert. So, sondern dass man, wenn man eben dann da einen Verdacht hat, auch seinen Hausarzt fragt, dass man da vielleicht schauen kann, was ist der Mangel und wie genau kann man dem entgegenwirken.
Ja, korrekt. Und der nächste Punkt, zu dem ich jetzt keine schöne Überleitung habe.
Wieso? Das ist doch also eigentlich genau das, weil da wird man dir beim Arzt wahrscheinlich dann auch sagen, was der wichtigste Nährstoff für dich ist. Und das ist eben grundsätzlich immer der dir am meisten oder ganz fehlt.
Ja, genau. Also es könnte natürlich sein, dass das auch mehrere Nährstoffe sind, wenn du eben eine besondere Ernährungsform und irgendwelche Krankheiten und Medikamente nehmen musst. Genau, dann werden es wahrscheinlich mehrere Dinge sein, aber wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel festgestellt, Eisen ist ganz besonders wichtig für uns als Sportler, wegen dem Hämoglobin, wegen dem Sauerstofftransport und dementsprechend auch für die ganze Leistungsfähigkeit.
Ja.
Aber es kann natürlich auch sein, dass du einfach viel zu wenig draußen bist, weil du ständig im Büro hocken musst und nicht so viel draußen fahren kannst oder aber eben weiter im Norden wohnst, wo noch weniger Sonne einen erreicht. Dann ist natürlich nicht Eisen der
wichtigste
springende
Nährstoff
Punkt,
oder der fehlende,
sondern vielleicht dann eher das Vitamin D.
Mhm.
Und das kann natürlich auch fatale Folgen haben, auf die Dauer gesehen, wenn du dann schneller Knochenbrüche bekommst oder sich oft Osteoporose entwickelt. Das muss ja nicht erst mit 70 passieren, das kann tatsächlich auch schon früher eintreten.
Ja.
Und tatsächlich hilft natürlich auch körperliche Bewegung und vor allem Krafttraining dagegen oder hilft eben die Knochen zu stärken.
Mhm.
Aber es ist eben nicht alles. Und dementsprechend ist es eben sehr, sehr gut und wichtig, auf die eigenen auf das eigene Befinden zu achten, wie man so schön sagt, auf den Körper zu hören, mhm. bestimmte Symptome mhm. wahrzunehmen. Und wenn du dir nicht sicher bist, kannst du dir ja zum Beispiel auch ein Tagebuch oder zurechtlegen und dann aufschreiben, heute habe ich das und das gegessen, mir ging es so und so. Und dann kannst du über einen längeren Zeitraum, ein paar Wochen oder Monate auch feststellen, okay, komisch, ich war jetzt wirklich 3, 4, 5, 6 Wochen total K.O., depressiv und weiß ich nicht, was alles für Symptome noch aufgetreten sind. Das kann nicht so, oder das ist nicht normal. Mhm. Da suche ich mir mal einen Experten, der mir da helfen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ist auf
und
jeden Fall
ja,
richtig.
Selbstbeobachtung ist aus meiner Sicht da schon der erste Schritt zur Besserung. Oftmals mhm. sind es ja nur so sehr unspezifische Dinge und man sagt, ah ja, manchmal fühle ich mich so, aber ja, ist auch alles nicht so schlimm. Also wenn du es nicht ernst nimmst, kannst du es natürlich auch nicht rausfinden. Aber mit guter Selbstbeobachtung hat man meistens schon die halbe Diagnose oder den ersten Lösungsansatz.
Ja, so
und selbstverständlich muss es nicht heißen, dass man, wenn man irgendwelche Probleme entwickelt oder Symptome zeigt, sofort Nahrungsergänzungsmittel braucht, sondern man kann ja auch mit der Ernährung und mit dem Wissen, das wir jetzt in diesen Podcast-Folgen geliefert haben, schon sehr, sehr viel erreichen.
Ja, wichtig ist auch bei dem Punkt, also der wichtigste Nährstoff ist eben der, der dir gerade am meisten fehlt. Bedeutet aber auch, die sind eben alle wichtig. Die haben alle ihre Funktionen und deswegen ja, sollte man die auch alle auf dem Schirm haben. Das sind wir wieder beim vielfältig Essen und kommen damit aber zum letzten Punkt und das ist für mich wirklich der wichtigste. Und da würde ich, wenn Lotta jetzt nicht gleich Halt und Stopp schreit, ein kleines bisschen ausholen, denn man muss einfach sagen, im Internet gibt es immer mehr Bullshit. Es gibt immer mehr Firmen, immer mehr Verkäufer, die bewusst Sachen verkaufen, die einfach Blödsinn sind. Und da sind wir nicht beim einfachen Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es ja mittlerweile ganz verrückte Dinge. Ich habe, wer den Quark Science Cop Podcast kennt, der hat das ein oder andere vielleicht schon gehört. Wer öfters mal zum Beispiel bei YouTube unterwegs ist, da finde ich es teilweise echt schlimm, weil die Werbung, die da vorher eingeblendet wird, die ist, ja, ist einfach kriminell. Und da ist einfach der wichtigste Punkt, dass man sich auch von so Social Media Hypes nicht groß beeinflussen lässt. Es gibt wissenschaftlich immer mal wieder Erkenntnisse, die als bahnbrechend gelten. Aber meistens ist es so, wenn es etwas ist, was dann wirklich nachhaltig eine große Veränderung bringt, dann entdeckt jemand was Kleines und dann sagen andere, das gucken wir uns mal genauer an und irgendwann hat man genug Daten, um das auch klar zu belegen. Nur weil irgendeiner, der bei Instagram 100.000 Follower hat, sagt, Haferflocken sind gefährlich, heißt das nicht, dass Haferflocken gefährlich sind. Denn da gibt es mittlerweile schon einige Informationen, zum Beispiel zu diesem, das gab, also an uns geht es oft vorbei, wir kriegen das auch gar nicht so mit, aber es gab wohl mal einen Hype. Da haben, teilweise merkt man schon, wie die Leute ihr Wissen präsentieren. Wenn man denen im normalen Leben nicht zuhören würde, dann sollte man ihnen bei Social Media auch nicht zuhören, weil sie wirr reden. Aber da gab es eben Leute, die vehement dafür gekämpft haben, dass Haferflocken einfach der größte Shit sind, den es gibt. So. Und dann gibt es seriöse Kanäle, die sich wirklich diesem Thema widmen und es auch klar aufdröseln, warum das nicht stimmt. Und da ist wirklich die Bitte von uns an euch und von mir aus, wenn ihr irgendwas findet, wo ihr dann nicht sicher seid, dann schreibt uns. Aber glaubt nicht jeden Scheiß, den da irgendjemand erzählt. Nur weil jemand, und gerade bei Social Media, nur weil jemand viel Follower hat, viel Reichweite, heißt es nicht, dass das, was er erzählt, auch stimmt. Das bedeutet nur, dass das, was die Person erzählt, irgendwie interessant ist. Sonst nichts.
Oder dass die Person an sich vielleicht auch crazy ist und andere sich gerne daran ergötzen, ja. crazy Personen ja. zu verfolgen.
Ja. Ja. ja,
könnte ja auch ja. sein. Ist ja. so ein bisschen wie
Autounfall. Man kann nicht weggucken, aber man kann halt eigentlich auch nicht hingucken. So, man ja, guckt immer genau. nur so ein bisschen, aber.
Oder Trash-TV oder diese ja. ganzen Dinge, die ja, ja. auch existieren, obwohl ich es mir nicht erklären kann, wer nee. Sowas überhaupt guckt. Aber ja.
ja.
Es gibt natürlich auch seriöse Quellen. wenn du zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale oder beim Bundesamt für Risikobewertung schaust oder auch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dann wirst du dort wissenschaftlich fundierte Informationen finden und kannst dort auch rausfinden, was in Haferflocken wirklich drin ist und ob die jetzt gefährlich sind oder nicht oder ob man eine bestimmte Reihenfolge beim Essen beachten sollte, ob die Kohlenhydrate erst zum Schluss kommen dürfen, weil sonst dein ganzer Stoffwechsel durcheinander gerät oder solcher Quatsch.
Oder
alles
ob du
das kannst du auch in seriösen Quellen nachprüfen. Besser nicht ChatGPT fragen, weil ChatGPT beantwortet einfach nur, was wahrscheinlich die beste Antwort wäre, aber nicht, was korrekt ist.
Genau, ja.
Deswegen. Also ein bisschen selber denken, ein bisschen seine grauen Zellen anstrengen, hilft hier an dieser Stelle.
Ja, oder uns fragen. Lieber uns fragen, weil von uns auch ganz klar, wenn wir es nicht wissen, sagen wir, wissen wir nicht, wir gucken es uns an und dann sagen wir nochmal Bescheid. Aber ja, das ist halt einfach, ja, einfach total verrückt. Ich hatte jetzt gerade zwei Punkte, die ich bei dir noch anbringen wollte. Das habe ich jetzt aber vergessen.
Sollen wir nochmal zurückspulen?
Ja, DGE, müsste ich glaube ich gleich nochmal.
Bundesamt für Risikobewertung.
Ja. Ich wollte sagen, genau, ob man Mondphasen beachten sollte beim Essen. Ne? Die Mondphasen sind sowieso immer wichtig, weil der Mond ja, immer ganz große Auswirkungen hat auf uns, was einfach nicht, also ja, wenn man möchte, kann man alles glauben, aber da gibt es nichts. Und der andere Punkt ist, gibt ja auch, das werde ich nie wieder vergessen, die Glaskugeln mit einer bestimmten Frequenz eingespeichert, die man dann
bitte
kaufen kann.
Bitte verschone uns.
Die total gesund sind. Da zahlt man nur 300 Euro für diese Kugeln und dann kann man Wasser, man legt die ins Wasser und dann geht die Frequenz von der Kugel ins Wasser über. Es gibt keine Technik, um Frequenz in Glas zu schreiben. Also, na, aber gut. Hört nicht drauf. Hört nicht drauf und lasst euch da nicht beeinflussen, bloß weil es dann scheinbar alle machen. Einfach mal noch 3 Wochen warten, dann macht es keiner mehr. Und dann ist der Trend auch vorbei und dann hat es sich auch erledigt.
Ja, genau. Also bei den meisten natürlichen Lebensmitteln kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Bevor du zu irgendwelchen Supplementen greifst, solltest du erstmal schauen, dass du deine normale Ernährung in den Griff bekommst. Und wenn du es nicht schaffst, jeden Tag einen Apfel oder eine Banane zu essen und ein bisschen, bisschen Gemüse
ja.
und ein paar Nüsse und ein paar Samen oder eine Kartoffel, dann ja. solltest du dich erstmal dem widmen.
Ja, ist meistens auch günstiger als irgendein Scheiß, den dir so irre Leute aus dem Internet verkaufen wollen.
Ich glaube, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel nochmal zusammengefasst. Die wichtigsten Punkte aus den, wie gesagt, 8 Folgen oder 9, jetzt habe ich schon wieder vergessen, zur Ernährung.
9 zur Ernährung. 9 Tipps genau. zur besseren Ernährung.
Und es kommen ja noch welche. Also wir haben eure Fragen nicht vergessen.
Nein, haben wir
nicht.
Die
ihr uns am Anfang der Saison sozusagen schriftlich gestellt habt.
Ja.
Darauf werden wir noch eingehen.
Auf jeden Fall.
Und wir wollten auf jeden Fall auch noch was zum Thema Nahrungsergänzungsmittel sagen.
Richtig.
Weil dazu gibt es auch viel zu sagen.
Sehr viel, genau.
Und ja, aber wichtiger Hinweis, wenn dir diese Folge jetzt was gebracht hat und du den Eindruck hast, wow, voll geil, so viel Wissen, kompakt und auch praxisnah, dann teils bitte mit deinen Freunden. Das hilft einfach, dass noch mehr Menschen sich vernünftig ernähren können,
ja.
besser Leistung bringen können und vielleicht auch einfach ein kleines bisschen Spaß mit unserem Infotainment hier haben. Denn meine Oma soll es nicht umsonst in diesen Podcast geschafft haben. Meine Oma gehört berühmt gemacht.
Ja,
bitte,
auf jeden Fall.
Helft uns doch dabei.
Ja, und wir laden sie in 2 Wochen ein, wenn sie dann Geburtstag hat.
Ja, das wäre eine coole Sache.
Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Aber,
ich glaube, wir müssten sie einladen. Und dann macht sie uns wahrscheinlich Gätzen. Das ist ein sehr, sehr tolles Gericht aus dem Erzgebirge.
Aha.
Das ist quasi ein Kartoffelgericht auf dem Blech. Gab es früher ab
sind
und
es,
zu, wenn
sind
ich
es
bei
dann,
ihr war.
Sind es dann gebackene Kartoffeln?
Das ist, also man kann es eigentlich vergleichen mit Kloßteig auf einem Blech. Oder also
okay.
Kloßteig ist ja aus Kartoffeln
ja.
und das wird eben aus rohen Kartoffeln hergestellt, dieses Gericht. Ist
okay.
super, super einfach. aber sehr, sehr lecker.
Ich weiß, was es am Wochenende bei uns zu essen gibt. Wenn ihr wissen wollt, wie es mir geschmeckt hat, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Ja, bis
dann. Ja, bis dann. Ciao, ciao.